Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Melanie Longerich. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Thüringen gilt als Rückzugsort der sogenannten Reichsbürgerszene. Aber was heißt das eigentlich genau? Wir sprechen darüber. In der BASF-Stadt Ludwigshafen gehen Menschen mit wenig Geld in der Tasche sehr ideenreich mit der Energiekrise um. Und heute und morgen ist Digitalgipfel der Bundesregierung in Berlin. Gute Gelegenheit, mal nachzuschauen, auf welchem Stand der Dinge die Verwaltung in Schleswig-Holstein ist. Bei der bundesweiten Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene am gestrigen Mittwoch steht ein Mann im Zentrum der Ermittlungen, der sich Heinrich der 13. Prinz Reuß nennt. Ihm soll in Thüringen ein Jagdschloss im Saale-Orla-Kreis gehören und er soll viele Anhänger haben. Der dortige Landesverfassungsschutzchef Stefan Kramer beurteilt die Szene in Thüringen als äußerst aktiv und energiegeladen. Uns ist nun Katharina König-Preuß zugeschaltet. Sie ist Landtagsabgeordnete der Linken in Thüringen und Rechtsextremismus-Expertin ihrer Partei. Frau König-Preuß, haben Sie die Umsturzpläne der Reichsbürger überrascht?
Also so grundsätzlich sollten einen Umsturzpläne von Reichsbürgern nie überraschen, weil das Teil der Reichsbürgerideologie und damit auch natürlich ihrer Ziele ist. Von daher grundsätzlich nein. Im Konkreten dann allerdings, also das, was gestern stattgefunden hat, bundesweit, über 52, mittlerweile sind es ja wohl 54 Beschuldigte, 25 Festnahmen, das war dann schon überraschend, allerdings sehr positiv überraschend, weil es, glaube ich, schon ja ein enormer Schlag gegen die Reichsbürgerszene in Deutschland, aber explizit auch in Thüringen gewesen ist.
Sie beobachten ja schon lange, wie Reichsbürger ihre Strukturen in Thüringen aufbauen und verfestigen. Wie sieht das genau aus? Werden da Häuser gekauft, ganze Dörfer für Veranstaltungsräume, irgendwie sowas?
Na, also zum einen Häuserkauf ja, das kann man beispielsweise in Bad Lobenstein, wo ja ein Großteil der Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden hat, kann man das zum Beispiel beobachten. Heißt, 12 der in Thüringen stattgefundenen 13 Durchsuchungsmaßnahmen haben dort stattgefunden, auch weil Reichsbürger sich dort angesiedelt haben, also sich Häuser gekauft haben. Aber das ist ja nicht nur, dass die irgendwo von außen kommen, sondern die Reichsbürgerbewegung gibt es seit Jahrzehnten in Thüringen. Und da muss man einfach sagen, ist insbesondere in den 2000er Jahren bis 2014 faktisch nichts gemacht worden, um die Reichsbürger in irgendeiner Form einzudämmen oder gegen diese vorzugehen. Also wenn jetzt darüber erzählt und berichtet wird, dass die vorhatten, eine eigene Regierung zu bilden, ja, das hatten wir in Thüringen schon, nämlich bis ins Jahr 2014 gab es unbehelligt von Sicherheitsbehörden in Mosbach Kabinettstreffen der sogenannten kommissarischen Reichsregierung über mehrere Jahre hinweg. Die konnten das sozusagen schon alles vorbereiten, alles planen. Das sind nicht exakt dieselben Leute gewesen, aber da muss man einfach sagen, wenn ich Rückzugsort sage, dann meine ich mehr als die jetzig gestern durchsuchte und auch festgenommene Reichsbürgerstruktur, sondern ich rede über die Reichsbürgerstrukturen, die sich über mehr als 20 Jahre in Thüringen ansiedeln konnten und eben ja mindestens 15 Jahre lang ohne größere Einflüsse durch Sicherheitsbehörden, ohne größeres Vorgehen. Genau.
Sie nennen ja auch als aktuelles Beispiel zum Beispiel den Ort Pfüffelbach bei Weimar, wo sich ein Reichsbürgertreff neu verfestigt. Also was passiert da genau? Können Sie das mal ganz konkret erzählen, wie sowas funktioniert?
Also in Pfüffelbach, das Hotel, das war eigentlich über einen längeren Zeitraum geschlossen. Klar, logischerweise auch im Kontext der Corona-Maßnahmen, aber war auch vorher jetzt kein Hotel, das sozusagen besondere Nutzung erfuhr. Und seit mehreren Jahren, also 2019 spätestens geht es los, steht dieses Hotel regelmäßig für Treffen der Reichsbürger und da wieder unterschiedlicher Strukturen, aber auch der Querdenkerbewegung, die wiederum Verbindungen zu den Reichsbürgern hat und der AfD zur Verfügung, ohne dass dort in irgendeiner Form dagegen vorgegangen wird. Das heißt, die können in Thüringen auf mehrere Objekte, auf Infrastruktur zurückgreifen, die sie unproblematisch jederzeit nutzen können und das nicht nur zu zweit oder zu zehnt, sondern eben mit bis zu 100, 150, 200 Personen. Und das macht es für eine Bewegung natürlich enorm interessant, sich dann auch in diesem Bundesland anzusiedeln und zu verfestigen.
Sie haben ja die Netzwerke schon angesprochen und gleichzeitig bezeichnen Sie Thüringen als einen Rückzugsort für Reichsbürgerstrukturen. Was verstehen Sie da genau drunter?
Na, aus meiner Sicht geht es da um mehr als die Infrastruktur. Also es geht um mehr als Immobilien, die zur Verfügung stehen. Es geht auch darum, kann ich hier vor Ort andocken? Kann ich sozusagen mit anderen Strukturen in Austausch treten? Erfahre ich dadurch auch eine Stärkung? Das passiert in Thüringen und das passiert nicht erst seit 21. Das wird ja jetzt festgemacht, dass diese Struktur sich im Dezember 21 gebildet hätte. Hier muss man viel weiter zurückgehen, wie gesagt, bis in die frühen 2000er Jahre. Was aber explizit in Thüringen Fall ist, es gibt hier mit der AfD im Thüringer Landtag eine Partei, die relativ große Wählerergebnisse auch vorweisen kann, die im Jahr 2016 beispielsweise, also kurz nachdem der Polizeibeamte ermordet wurde in Georgensmünd, Reichsbürger in Schutz genommen hat, sich dagegen ausgesprochen hat, die zu entwaffnen und die sozusagen damit auch ein größeres Schutzumfeld für diese Reichsbürgerbewegung, für die Querdenkerbewegung und Ähnliches mehr abgibt und sich mit denen natürlich auch vernetzt. Und da kann man in Thüringen ganz klar feststellen, dass es enorm enge personelle Überschneidungen, aber auch Zusammenarbeit zwischen den Reichsbürgern, zwischen den sogenannten Querdenkern, Verschwörungserzählungen bis in AfD und in die militante Neonazi-Szene hineingibt. Das heißt, der Rückzugsort und der Rückzugsraum ist nicht nur eine Infrastruktur, sondern er ist vor allem auch ein breit gewachsenes, fest etabliertes Netzwerk, in das man sich zurücklehnen kann und wo man aufgefangen wird.
Nochmal ganz kurz zum Schluss. Also das heißt, jetzt auch auf den Montagsdemos sind die Reichsbürger ja auch sehr aktiv und scheinen aber mit ihren Ideen auch eine weitere Bevölkerung anzusprechen. Ist das das Resultat daraus?
Das Resultat ist definitiv, dass über diese breit gewachsenen Netzwerke spätestens seit 2014, 15 natürlich dann auch ein Resonanzraum im Kontext dieser rassistischen Demonstration, die stattgefunden haben, geöffnet wurde, über soziale Netzwerke auf den Straßen und im Parlament parallel die Verschwörungserzählungen und auch Umsturzfantasien verbreitet wurden. Und das wird natürlich an irgendeinem Punkt dann auch als Realität wahrgenommen. Das heißt, es gibt eine Art Legitimation, die stattgefunden hat.
Vielen Dank.
Würde ich schon sagen, das ist auch definitiv auf die AfD mit zurückzuführen.
Vielen Dank. Die Extremismus-Expertin Katharina König-Preuß, Abgeordnete der Partei Die Linke im Thüringer Landtag, über die sogenannte Reichsbürgerszene in Thüringen. In Ludwigshafen in der Pfalz sitzt zwar die BASF als einer der größten Chemiekonzerne weltweit, aber trotzdem ist die Stadt überschuldet und hat zum Beispiel erst einmal kein Geld dafür, in wärmegedämmte Schwimmhallen und Schulen zu investieren. Viele Menschen leben dort in bescheidenen Verhältnissen oder sogar in Armut. Wie stemmen Sie die Energiekrise? Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat nachgefragt.
Enkelin Emmy verschwindet in der Tür einer Ludwigshafener Grundschule. Ihre Großmutter winkt. Die 7-Jährige ist warm angezogen. Sie hat noch nicht über kalte Klassenräume geklagt. Ludwigshafen hat die Temperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad gesenkt. Nach Protesten jedoch davon abgesehen, Duschen in Turnhallen und Schwimmbädern kalt zu stellen. Ihren Namen möchte Emmys Oma nicht preisgeben. Strom- und Gaspreisbremse beruhigen sie nicht. Zu Hause heizt sie wenig.
Weil wir haben dieses Jahr schon eine Nachzahlung, obwohl das wir eingespart haben. Aber die Angst vor der nächsten Abrechnung, wir heizen mit Gas, ist doch ziemlich groß. Ne? Und halt auch Strom, ja? Wenn man sieht, Strompreise, wie die hochgehen.
Deshalb verzichtet die Seniorin dieses Jahr auf den Weihnachtsmarktbesuch, der ihr Freude gemacht hätte.
Ich bin Rentnerin und eh schon eingeschränkt. Ja? Wir wollen uns da noch viel einsparen, ja? Und Lebensmittel, ja.
Das, was man nicht kochen muss, das ist schon mal gut.
sagt eine Mitsiebzigerin im großen, warmen Gemeindesaal der Ludwigshafener Apostelkirche. Essen wird hier üblicherweise zwischen 11:30 und 13:00 ausgegeben. Aber, so Kerstin Bartels, Pfarrerin der evangelischen Jona-Gemeinde:
Wir haben aufgrund der aktuellen Situation die Öffnungszeiten der Suppenküche ausgeweitet, sodass von 10 bis 15 Uhr man sich eben im Trockenen und im Warmen aufhalten kann. Als warme Stube, als zweites Wohnzimmer, wie auch immer man das betiteln möchte.
Etwa 80 Menschen essen an langen Tischen. Vielleicht 50 mehr als vor der Energiekrise, darunter wohnungssitzlose Stammgäste, aber auch viele ältere und behinderte Menschen, die in diesem Winter erstmals kommen oder häufiger als sonst, weil es zu Hause kalt ist und das Geld nicht für eine warme Mahlzeit reicht. Monika, der Nachname bleibt ungenannt, lässt sich die saftige Frikadelle mit feinem Kartoffelsalat schmecken. In der Adventszeit liefert das BASF Catering Tellergerichte, die gelten in der Suppenküche als Festessen.
Ja, Lebensmittel und alles wird teurer. Also deswegen komme ich mal öfters her, weil es einfach so knapp ist, weil es nicht reicht.
Monika kommt mit dem Rollator in die Suppenküche. Sie bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente und Grundsicherung. Die N50erin macht sich Sorgen.
Weil die Nebenkosten sind bei mir jetzt höher geworden und meine Grundmiete soll jetzt auch noch demnächst erhöht werden. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll.
Dass sich Monika in der Suppenküche mit anderen austauschen kann, dass heute im Saal ein abgeteiltes Zelt aufgebaut ist, in dem eine ehrenamtliche Friseurin ihr die Haare machen wird, ein Lichtblick.
Da musst du ein Kärtchen holen jetzt.
Kerstin Bartels erinnert die Rentnerin daran, sich eine Wartenummer für die Friseurin zu besorgen. Gepflegt auszusehen beim weihnachtlichen Treffen mit Verwandten, keine Äußerlichkeit, sondern für viele eine Frage der Würde. Die Pfarrerin freut sich über jeden, der den Weg in die Suppenküche findet und sorgt sich um diejenigen, die zu krank oder gehbehindert sind, um sich im zweiten Wohnzimmer der Jona-Gemeinde zu wärmen. Von Pflegekräften der ökumenischen Sozialstation weiß Bartels, dass manche Pflegebedürftige in ihren Wohnungen frieren, weil sie aus Angst vor Überschuldung nicht heizen. Deshalb sucht die evangelische Kirche Ludwigshafen jetzt Kleinspender für 25 Euro.
Wir suchen Paten für warme Decken, die von den Pflegestationen mit in die Haushalte genommen werden, weil sie sagen, das hilft manchmal schon ein bisschen.
Das wissen schon Ludwigshafener Grundschülerinnen.
Wir haben da auch manchmal eine Deckenversammlung.
Wenn es uns im Unterricht zu kühl wird, wickeln wir uns in Decken ein, erläutert Selina. Zu Hause sparen wir Strom, sagt ihre Mutter Anita Schüller, die Selina am Schultor zur Fahrt ins Landschulheim verabschiedet. Aber
ganz ehrlich, wir heizen normal. Es geht darum, dass auch keiner krank wird.
Emmys Großmutter winkt nochmal ihrer Enkelin und macht sich auf ins kühle Zuhause. Die 7-Jährige fürchtet die Energiekrise nicht, weiß ihre Oma. Im Vordergrund stehe
die Angst eigentlich mehr vor dem Krieg. Ja. Sie können das Kind ja nicht ganz von der Medien weghalten.
Nicht nur die Kälte, auch die Angst vor dem Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen in Ludwigshafen in der Energiekrise. Anke Petermann berichtete. Am heutigen Donnerstag und morgen Freitag findet bereits zum 15. Mal in Berlin der Digitalgipfel der Bundesregierung statt. Dieses Jahr geht es schwerpunktmäßig um die Auswertung von großen Datenbeständen. Komisch, dass manch einer da unwillkürlich an die Papierberge denkt, die Behördengänge oftmals noch mit sich bringen. Dabei ist die öffentliche Verwaltung schon viel digitaler geworden, allerdings nicht immer in dem Tempo, wie man es sich wünschen würde, weiß unser Landeskorrespondent Jörn Schaar für Schleswig-Holstein zu berichten.
Die neue Landesregierung will alles besser machen. Schleswig-Holsteins Verwaltung soll nicht nur digitaler werden, sie soll digitaler als alle anderen werden. Das haben sich die schwarz-grünen Koalitionäre in den Koalitionsvertrag geschrieben.
Wir wollen den Digitalstandort Schleswig-Holstein zur digitalen Vorreiterregion in Europa, vergleichbar mit unseren nördlichen Nachbarn Dänemark und den baltischen Staaten, machen und das digitalisierungsfreundlichste Land sein.
Für die Digitalisierung wurde ein eigener Ministerposten geschaffen. Der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schröter, CDU, bekleidet ihn in Personalunion. Viel geschafft hat er nach Ansicht der digitalpolitischen Sprecherin der Fraktion des Südschleswigschen Wählerverbundes Sibylla Nitsch aber noch nicht.
Also ich glaube nicht, dass sich was ändern wird. Also das heißt, es ist immer noch sehr langsam. Das soll ja ineinander greifen, aber ich glaube, dass es weiterhin immer noch sehr langsam laufen wird, weil halt einfach die digitalen Prozesse nur an einigen Stellen vorhanden sind. Ich glaube, die allergrößte Herausforderung ist, dass wir viele Hemmnisse haben, wo man an seine Grenzen stößt.
Diese Hemmnisse liegen für Sie zum Beispiel in der Verwaltungsstruktur.
Dass dann halt zum Beispiel das Übertragen von Daten von zum Beispiel der Länderebene runter auf die Kreisebene, da ist sicherlich ein Hemmnis, wenn man dann auch über verschiedene Systeme arbeitet. Und die verschiedenen Systeme, auch der Gemeinden und der Kommunen, die sind sicherlich auch ein Hemmnis. Und da muss man dann halt die Hürden abbauen.
Soll heißen, es gibt derzeit keine einheitlichen Standards, wie die unterschiedlichen Verwaltungsprogramme miteinander Daten austauschen können. Oder anders gesagt, die Programme verstehen einander nicht, weil die Gemeinden, Städte und Kreise selbst entscheiden, welche Software sie einsetzen wollen und weil die Hersteller dieser Programme sich nicht auf einheitliche Standards einigen können. Auch der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Bernd Buchholz, findet, es sei noch nicht genug passiert, was die Digitalisierung der Verwaltung angeht.
Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes zum Ende des Jahres, die ja eigentlich gesetzlich verpflichtend ist, steht nur auf dem Papier. Wir werden einige wenige Leistungen in der öffentlichen Verwaltung haben, die tatsächlich digital abgewickelt werden. Die meisten Leistungen, die als umgesetzt gelten, kommen zwar digital bei der Verwaltung an, werden anschließend aber total analog weiter bearbeitet. Auch das ist ein massives Problem, denn digital bedeutet ja nicht nur, dass ich eine Oberfläche habe, auf der ich einen Antrag stellen kann, sondern dass die Abwicklung dieses Antrags dann nicht mit Ausdrucken in Leitsordner abheften und dann wieder einscannen funktioniert.
Das muss auch Dirk Schröter einsehen. Die Verwaltungsdigitalisierung und die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes seien noch nicht weit genug vorangekommen, sagt er. Das Gesetz verlangt, dass hunderte Verwaltungsdienstleistungen ab Jahresende online abrufbar sind. Das wird auch in Schleswig-Holstein nicht klappen. Schröter fand eine Frist ohnehin nicht gut.
Digitalisierung ist eine Daueraufgabe und darüber hinaus geht's weiter. Aber wir haben in Schleswig-Holstein beispielsweise über 130 Online-Dienste, also konkrete Dienste und Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger auf unserem Serviceportal des Landes zur Verfügung. Wir haben für die Kommunen einen Online-Shop eingerichtet, wo sie Online-Dienste in ihre Bürgerportale abrufen können. Insofern sind wir mitten beim Rollout von Digitalisierungsleistungen und da müssen wir schneller werden, da müssen wir besser werden.
Dienstleistungen wie die Bewerbung in den Schuldienst des Landes, die Anforderung von Geburts- oder Eheurkunden oder die An- und Abmeldung von Autos kann man über das Bürgerportal des Landes abrufen. Das ist aber immer noch nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich digital angeboten werden müsste. Trotzdem, sagt Schröter, habe die schwarz-grüne Koalition nach der Wahl im Mai eine neue Dynamik in der Digitalisierung geschaffen.
Und haben eine Taskforce Digitalisierung eingerichtet und haben in dieser Taskforce über 220 Digitalisierungshemmnisse in unserer Verwaltung, aber auch in anderen Lebensbereichen konkret identifiziert. Und die gehen wir jetzt Schritt für Schritt an. Daten, die in Verwaltungen liegen, wollen wir nutzbar machen, indem wir viele Bereiche öffnen, auf Open-Data-Plattformen auch zur Verfügung stellen. Das sind viele Ansätze, wo wir Verwaltungsdigitalisierung noch stärker nach vorn stellen.
Der nächste wichtige Punkt seien nun die Menschen in der Verwaltung, meint er. Es sei nicht damit getan, Verwaltungsdienstleistungen auch digital anzubieten. Der Wandel müsse auch in den Köpfen bei der Verwaltung ankommen, sagt Schröter.
Da müssen wir an zweierlei Ansätzen arbeiten. Wir müssen das Thema Digitalisierung noch viel stärker in die Ausbildung unserer Nachwuchskräfte integrieren und verankern. Und wir müssen die Aus- und Fortbildung stärken. Im Zweifelsfall müssen wir aber auch darüber nachdenken, bestimmte Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtend zu machen. Am Ende geht es aber immer auch um eine Haltung, Digitalisierung auch zu leben und das auch abzufordern.
Beim Bund hat sich Schleswig-Holstein schon erfolgreich dafür eingesetzt, dass auch über den Jahreswechsel hinaus Geld in die Bundesländer fließt, mit dem die Verwaltungsdigitalisierung weiter vorangetrieben werden kann.
Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar über die eingeschränkt digitale Verwaltung in Schleswig-Holstein. Um die Grundschulbildung geht es unter anderem gleich in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Das war Deutschland heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Tag.